Udo Heller sprach in München über das Thema Paulus, das Modell für alle.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine heilige Freude, es ist mir eine gewaltige Aufgabe, die der Geist Gottes mir gegeben hat, an diesem letzten Abend noch einmal zu euch sprechen zu dürfen und euch eine Wahrheit vor Augen zu stellen. Dies nicht begründet sich ins Kleinste hinein, mit Hunderten von Beweisen, aber so umfassend und groß und stark und eindringlich, dass man sich immer wieder prüfen muss, darf man eine solche Wahrheit einem größeren Kreise verkündigen. Denn die Schrift sagt, das Geheimnis Gottes ist bei denen, die vertrauten Umgang mit ihm pflegen. Wer also nicht mit Gott in ein Liebesverhältnis gekommen ist, wer nicht vertrauten Gebetsumgang mit Gott hat, dem gehören diese Wahrheiten nicht. Der kann sie nicht verstehen, der soll sie nicht verstehen. Aber ich glaube, wenn ihr eine Bibelwoche, und wenn es nur eine halbe Woche war, treu gekommen seid, wenn ihr zuhört und öffnet das Herz dem Herrn, dann darf ich auf diese gewaltigen Ziel und Fülle und Vollendungswahrheiten, wie die Schrift sie bezeugt, euch verkündigen. Und deshalb stehe ich trotz der Last dieses Dienstes mit großer Freude vor euch und erwarte, dass der Herr diese Wahrheiten in uns lebendig macht. Wir haben das Thema gehört, Paulus als Modell Gottes für alle. Und ich will noch einmal die verlesenen Verse, wenigstens einige Worte dieser Verse, unterstreichen, damit mein Thema gerechtfertigt ist. Weil Leute, die die Schrift nicht kennen und die Gott kaum kennen, sagen, so etwas gibt es nicht. Wo steht, dass Paulus ein Modell ist? Wo steht, dass Paulus ein Modell für alle ist? Das sagen Leute immer wieder, die die Schrift nicht kennen. Solchen Leuten sage ich, lesen Sie mal 2 Jahre lang gründlich jeden Tag Ihre Bibel und dann kommen Sie wieder. Dann wollen wir widersprechen. Vorher antworte ich Ihnen gar nicht. Je weniger einer weiß von göttlichen Dingen, umso mehr spricht er dagegen. Ich will also unsere Themastellung rechtfertigen. Paulus, ein Modell für alle. Und dabei müsst ihr mir erlauben, ein griechisches Wort, das griechische Urtextwort hier einmal in seinen verschiedenen Übersetzungen euch vor Augen zu führen. Dann werdet ihr dieses gewaltige Thema verstehen und Licht bekommen und euer Herz wird in Jauchzen und Staunen entbrennen, wenn der Heilige Geist euch diese Wahrheiten verklären, zueignen, ins Leben hineinlegen kann. Wir haben in dem verlesenen Wort gehört, dass der Apostel Paulus ein Selbstzeugnis ablegt. Er sagt von sich, ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, die Treue erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, nämlich den Paulus, der vorher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben tat. Und dann brach nach dem Maßstab 1 zu unendlich, den wir heute Nachmittag hörten, über die Maßen, das heißt über alle Maßstäbe hinaus. Da genügen keine Maßstäbe von Lichtjahren mehr und von Weltallweiten, die genügen nicht mehr. Über die Maßen ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Und dann sagt Paulus, an mir dem Ersten, dem größten Sünder. Was das bedeutet, werden wir gleich mit Staunen und Schrecken erkennen. Hat Jesus Christus die gesamte Langmut oder Geduld, die gesamte Langmut, alles was Christus Jesus an Langmut und Geduld im Herzen hat, alles, die gesamte Langmut hat er erzeugt an mir, dem größten Sünder, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden. Paulus ist ein Vorbild. Dieses Wort Hypotypos, die unter euch Griechisch kennen, die werden das bestätigen, bedeutet ein Entwurf. So wie ein Architekt von einem Haus, das er bauen will, einen Entwurf macht. So ist Paulus ein Entwurf Jesu Christi für alle miteinander. Oder ein Abbild. Oder ein Vorbild. Oder ein Muster oder ein Programm. Paulus ist ein Programm. Paulus ist ein Muster. Und zwar nicht nur für Israel, sondern für alle, die an ihn glauben werden. Und die wir gleich sehen werden für alle. Denn er ist ja der größte Sünder. Und wenn Gott den größten Sünder erretten konnte, gegen seinen Willen, Paulus wollte sich nicht bekehren, als er nach Damaskus ging. Diese Absicht hatte er nicht. Im Gegenteil, er wollte ihn Christen ins Gefängnis oder zu Tode bringen. Er hat die Christen gezwungen, drei schreckliche Wörter auszusprechen, die auch in seinen Briefen vorkommen. Fluch über Jesus! Und wer das gesagt hat, und hat eine Weihrauchkugel, Kaiser Nero, in eine brennende Flamme geworfen, vor seiner Statue und hat Jesus verflucht, der wurde freigelassen. Und wer das nicht getan hat, wird entweder ins Gefängnis geworfen oder er war getötet. Er war ein Gewalttäter. Er hat verfolgt. Er war ein Gegner. Und dieser Mann wurde bekehrt. Man kann nicht sagen, der hat sich bekehrt. Er fiel zu Boden und wurde blind und geblendet und aber weil er trotz seines schrecklichen Sünderseins im tiefsten Herzensgrunde doch ein Gottsucher, ein Verlangender war nach Wahrheit und Licht und Heil, das war er im tiefsten Grunde. Wenn er auch ein Mörder und ein Verbrecher wurde, ein Gewalttäter, war er doch im tiefsten Innern einer, der das Licht, der das Recht suchte. Das habe ich oft erkannt in Gesprächen mit Mördern im Zuchthaus. Auch die gehässigsten Menschen haben im Herzen Seiten, wo ihr wahres Wesen durchbricht. Sie sind oft tierliebend, sind oft kinderliebend, naturliebend, weiß. Und so war Paulus auf der einen Seite der größte Sünder, der brutal mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, kämpfte gegen Christus. Da sagt ja der Herr selbst, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst mich. Du willst mich in meinen Gliedern morden. Und der bin ich. Und da hat er sofort die Hiebe zum Dienst übergeben. Das kennen wir alle. Und ich will euch jetzt zeigen, wie dieses Hypotypus ist, dieser Entwurf, dieser Plan, dieses Modell, dieses Vorbild, dieses Abbild, wie das ein gottgegebenes wunderbares Projektionsbild ist für alle Geschöpfe, Wesen und Welten. Ihr werdet sagen, nun du ziehst ja den Kreis gewaltig weit. Jawohl, und das werde ich euch biblisch beweisen. Für alle Wesen und Welten, für alle Geschöpfe, auch für die Feinde, denn Paulus war ja der schlimmste Feind, auch für die Gewalttäter, denn er war ja der grausamste Gewalttäter, auch für die, hat Gott sein Feind bereitet und wird durch Gericht und Gnade und sei es nach Äonen und Qual und Hölle, Tod und Verdammnis. Aber am Ende, jetzt sage ich nicht, werden alle Menschen sehen. Das sage ich nicht. Ich sage etwas viel Größeres, Am Ende wird Gott sein Ziel erreichen. Und die Frage ist nicht, werden alle Menschen sehen? Wird auch mal der Teufel sehen? Werden auch mal die Dämonen, die so fürchterlich sind, werden wir auch mal sehen? Wenn ich einer fragt, das bin ich 100 Mal gefragt worden, dann frage ich, Gott wird sein Ziel erreichen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Seht ihr, was Gott will, das tut er auch. In den Himmeln, auf der Erde, in den Tiefen, in den Meeren und in allen Tiefen. In den Todestiefen, in den Leichenstiefen, in den Verdammnistiefen. In allen Tiefen, was es gibt an Tiefen, da erreicht Gott sein Ziel. So steht geschrieben. Ich sage nie, alle Menschen werden selig. Ich sage nie, auch der Teufel wird selig und die Dämonen wird selig. Sage ich nie, denn so steht das nicht in der Schrift. Es steht aber in der Schrift, Gott erreicht sein Ziel. Und dazu steht ihm alles zur Verfügung. Und das möchte ich euch heute sagen. Also bitte soll mir niemand sagen, wo der Heller sagt, alle Menschen werden selig und der Teufel wird auch selig. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich sage, Gott erreicht sein Ziel. Der Schwerpunkt ist auf Gott und nicht auf dem Wohl oder Wehe der Geschöpfe. Das in der Zielerreichung Gottes, der die Liebe ist, der allmächtig ist, der ihm aller Gewalt gegeben ist, der war vor aller Zeiten sein wird, dass in dem lauter Glückseligkeit ist und dass dieser Vater aller Welten nur dann glückselig ist, wenn alle seine Geschöpfe auch seine Feinde glückselig sind. Das ist eine zweite Frage. Wenn Gott zu uns armen Tröpfen sagt, liebet eure Feinde, wird er selbst, der das von uns verlangt, auch tun wollen? Wird er es auch tun können? Ich hatte diese kleine Vorbemerkung, damit es nicht missverstanden wäre. Paulus, ein Modell für alle. Und zwar ein Modell, das Gott selbst geschaffen hat. Das Gott selbst hineingestellt hat in das Weltallgeschehen. Es gibt viele Modelle. Für Gott den Schöpfer, da ist Moses der Modell. Für Gott den, für den Herrn Jesus als den Erlöser, da sind viele andere Modelle, die gelitten haben. Anfangs von dem weinenden Propheten Jeremia und dem Jonas, der im Fischbauch war und so war er im Tode. So gibt es ja alle Ämter Jesu Modelle. Josef ist ein Hauptmodell und so weiter. Aber das Generalmodell, das alle umfließt, das nach Gottes Plan und Willen das Höchstziel aller Gottes Absichten darstellt, ist der Apostel Paulus. Deshalb sagt er, dass in mir durch mich den größten aller Sünder Jesus Christus die gesamte Langmut erzeuge. Zum Vorbild, zum Abbild, zum Muster, zum Entwurf, zur Projektion, könnt ihr es etwas moderner, physikalisch, technisch übersetzen, für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Für alles, was Gott ins Dasein gerufen hat, hat Gott ein Modell gegeben. Und das will ich euch jetzt zeigen, indem ihr verstehen dürft, dass das war. Und vielleicht erschrecken werdet über die beiden letzten Punkte. Ich gebe siebenfache Gliederung. Sieben, wenn ich so sagen darf, Heils- oder Unheilskörperschaften, aus denen sich die ganze Schöpfung zusammensetzt. Für die alles taugt es ein Modell ist. Bei den beiden letzten werdet ihr den Atem anhalten. Erstens die Gemeinde. Wir, die Gläubigen. Für uns aus den Nationen. Das Paulus ist ein Modell, ein Vorbild. Folget mir nach. Folget meinem Glauben nach. Folgt meiner Nachahmer. Schreibt er seinen Timotheus in allen Briefen. Er ist für die Gemeinde das Modell. Darüber brauche ich wohl nachher nicht viel zu sagen. Zweitens, er ist ein Modell für Israel. Denn wie Israel errettet wurde, so ist auch er gewissermaßen als unzeitliche Geburt, als Frühgeburt errettet worden. Denn als er errettet wurde, war Israel noch gar nicht dran. Und deshalb war er eine vorzeitige Frühgeburt. Kommen wir nachher drauf. Also, Gemeinde, Israel, die Nationen, die Völker als solche. Paulus ist der Apostel der Nationen. Das werde ich euch vorlesen aus der Bibel. Viertens, Paulus ist ein Bild für die Engel und Geisterwelt. Werde ich euch beweisen nach der Schrift. Denn die Engel haben das Gesetz gebracht, das Gesetz gegen das der Engelgesetze. Das geht fünfmal in der Schrift, in den verschiedensten Zusammensetzungen. Paulus war einer, er wollte durch das Gesetz gerecht werden. Er brauchte keine Barmherzigkeit Gottes. Er brauchte keinen Heiland. Er wollte durch das Gesetz gerecht werden. Und ist insofern ein Hypotypus, ein Prototyp für die Engel, durch die das Gesetz gekommen ist. Das Gesetz, durch der Engel Gesetze gegeben. Das ist das Vierte. Fünftens, Paulus ist ein Vorbild für alle Feinde. Denn er war ja der Größte. Er war ja der größte Feind, der größte Sünder. Das ist das Fünfte. Ich will diese fünf Dinge noch einmal wiederholen. Für die Gemeinde ein Vorbild, für Israel ein Vorbild, für die Nationen ein Vorbild, für die Engelmächte ein Vorbild und für die Feindesmächte. Das können sagen, für die Lichtengel und Finsternisengel. Fünf. Sechstens. Paulus war ein Vorbild für und auf Christus. So weit, dass er sogar sagen konnte, ich lebe gar nicht mehr, aber Christus lebt in mir. Was ich euch bin, das ist Christus für die ganze Gemeinde. Ich sehne mich nach euch allen, eines meiner Lieblingsworte, mit dem Herzen Christi Jesu, Paulus, ein Christusträger par excellence, in hervorragender Weise. Und siebtens, Paulus, ein Abbild und Vor- oder Nachbild, muss man besser sagen, von Gott selbst. Paulus, ein Nachbild von Gott. Ich, Paulus, der Alte, ich habe euch gezeugt und so weiter. In dieser siebenfachen Deutung will ich jetzt zeigen, dass Paulus ein Vorbild ist für alles und alle. Einschließlich Gott der Vater und Gott der Sohn. Sie haben ihr innere Wesensart durch den Paulus lebendig gemacht in den Briefen. Gott hat sich enthüllt, sein innerstes Wesen in den Paulus. Und der Herr Jesus hat sich enthüllt in den Paulus. Und er ist das Vorbild für das, was geschieht mit der Gemeinde, mit Israel, mit den Nationen, mit den Engeln und mit allen Feinden. Die gesamte Barmherzigkeit Gottes war nötig, sie hat Gott in den Paulus hineingelegt, damit man erkennt, auf welche Wesen und Welten und wie sich einmal nach dem Gericht und der Strafe die Barmherzigkeit Gottes retten, beglücken, vollenden, in unfassbarer Freude und Seligkeit auswirken und darstellen wird. Ich hoffe, dass jetzt diese kleine Inhaltsangabe, wenn ich so sagen darf, euch in etwa es möglich war, den einzelnen Punkten zu folgen. Ich habe jahrelang an diesem Thema gearbeitet. Und bekomme immer neue Beweise dafür. Immer neue Beweise. Aus der Schrift, bei meinen historischen Überlegungen. Das ist ja die siebte oder achte Bibel, die ich verlese. Ja. Die meisten hier haben ihre Bibel mit einem feinen Goldschnitt, der noch klebt, in einen Kissenbezug eingehüllt und ganz unten in die Bibel gelegt, dass ja nichts dran kommt. Ja. War ich mal bei einer Dirne, die mich auf der Straße anhielt, und die hat mir das gezeigt. Da ist die Bibel, die gehört auf den Tisch jetzt, und die sind ja weggestumpfen, die gehören weg, und der Freund wird gesagt, dass er nicht mehr kommen darf. Morgen gehen sie aufs Arbeitsamt. So muss man mit den Leuten reden. Jawohl. Und die hat auch gesagt, wie auch, sagt, ich habe eine Bibel, sagte diese Dame. Der Fraß hat mich angesprochen. Komm ich mal mit, sage ich, jawohl, ich komme mit Ihnen. Aber hier, mein Freund, der geht auch mit. Der geht auch mit, da sind wir zu zweien. Da kam sie, da wurde sie erweckt. Aber sie wollte nicht alle Konsequenzen ziehen und hat sich bald darauf erhängt. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und wer die die interessanteste, die dramatischste aller reichen Tod. Dieses das Evangelium, der sammelt eine Erlebnisfülle an, die er gar nicht mehr tragen kann. Und deshalb darf ich das meiste vergessen, was ich erlitten und erlebt und gestorben. Und die Freuden und Wonnen oder Angst und Tränen erfahren habe in meiner Seelsorge. Meiste weiß ich gar nicht mehr. Gott sei Dank. Könnt gar nicht fragen. Noch einmal, ich sage euch heute Abend ein gewaltiges Thema, das herausgeboren ist aus Gottes Wort und herausgeboren ist aus dem inneren Erlebnis des eigenen Herzens und herausgeboren aus einem fast 50 Jahre dauernden Seelsorgedienst an Sündern und Verlorenen. Erstens, Paulus ist ein Bild, ein Modell für die Gemeinde. Deshalb sagt er, ich bin zu den Nationen geschickt, um aus ihnen heraus eine Gemeinde zu sammeln. Aber der Petrus und der Johannes, die sind zu den Juden geschickt für Israel, die sammeln die Brautgemeinde. Aber ich habe die Aufgabe, die Leibesgemeinde, den Körper, zu sammeln. Und für diese Leute ist er ein Vorbild. Und dafür könnte ich jetzt aus seinen Briefen eine Fülle von Stellen nennen. Ich will nur einige rasch vorlesen, dass er ein Vorbild für die Gemeinde ist. Ich lese 1. Korinther 4, Vers 16 zum Beispiel, damit ihr seht, wie das alles, was ich hier bezeuge, begründet ist aufs Wort bis ins Einzelne. 1. Korinther 4, Vers 16, da steht geschrieben, ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Macht es genauso wie ich, werdet so wie ich. Lernt von meiner Gesinnung des Herzens, lernt von meinen Taten, lernt von meiner Einstellung zur Schrift. Macht es so wie ich, seid meine Nachahmer. Das kann niemand sagen. Das kann nur einer sagen, der Herr selbst. Und der sein Generaltyp ist für alle Heilsgeberschaften, der Apostel Paulus. Oder, wenn er sagt in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, 1. Thessalonicher 1, 6, seid unsere Nachahmer und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes. Wo man das Wort Gottes aufnimmt, da ist Drangsal. Das ist eine Sache, dabei stirbt man innerlich. Wenn man weiß, wenn ich das Wort Gottes aufnehme, dann muss ich alles andere dran geben und fahren lassen. Mein ganzes Lumpen- und Schandleben, mein Geheimnis, von dem vielleicht kein Mensch was weiß, muss aufgeben. Aber mit der Freude des Heiligen Geistes, da wird die Freude und die Kraft des Heiligen Geistes geboren, wenn wir alles dran geben, wenn wir alles dem Herrn sagen. Und das sagt er, seid meine Nachahmer. Und so hat er es gemacht und so sollen wir es machen. Er ist deshalb ein Vorbild für jeden Einzelnen von uns. Paulus ist dein Lehrer, der Lehrer der Gemeinde. Das soll genügen. Zweitens, er ist aber auch ein Lehrer, beziehungsweise ein Vorbild, ein Anbruch, ein Modell, ein prophetisches Muster für Israel. Ich habe euch vorhin schon ein Wort genannt, das geschrieben steht in 1. Korinther 15, 8, das ich aber noch einmal näher beleuchten möchte. 1. Korinther 15, 8, also im Auferstehungskapitel, da heißt es, am letzten aber, nachdem er vielen anderen erschienen ist, der Herr Jesus, der Auferstandene, am letzten aber von allen, gleichsam einer unzeitigen Geburt, einer Frühgeburt, wenn ein Kind geboren wird, und es sollte noch gar nicht geboren werden, es sollte eigentlich noch ein, zwei Monate im Mutterschoße bleiben. Und doch ist es aus irgendwelchen Gründen, durch irgendwelche Erschütterungen oder sonst was, eine Frühgeburt, gleichsam einer Frühgeburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel und nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Welch ein Wort. Er ist im Blick auf Israel eine Frühgeburt. Israel ist nämlich noch nicht neugeboren. Israel, das heutige Israel, ist jetzt noch, nach 2000 Jahren, nachdem das geschrieben wurde, ist es jetzt noch in einem weltlichen Hochmut und Ich-Zustand. Der heutige Israel, die leben ganz unter Geld. Aber wenn wir kommen und reden von Jesus, oder wenn wir sagen, Gott hat uns unsere Schuld vergeben, dass wir einem Adolf Hitler gefolgt sind, das nehmen Sie nicht an. Das nehmen Sie nicht an. Ich war dreimal vor der Gestapo wegen Judenfreundschaft. Bitte. Ich darf das sagen. Wegen Judenfreundschaft. In der Nazizeit. Und trotzdem sage ich, Israel ist heute noch ungehorsam und verstockt. Und erst muss der Geist Gottes über Israel ausgegossen werden. Und dann werden sie den erkennen, in dem sie gestochen haben, den sie ermordet haben. Und dann wird Israel errettet. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Und dann kommt Friede auf Erde und der Menschen ein Wohlgefallen. Dann, jetzt ist es noch nicht so weit. Ich habe euch einen Punkt schon einmal genannt, ich wiederhole ihn. In der Schrift wird einer der Frauenkleider, ein Mann der Frauenkleider trägt, oder eine Frau, die Männerkleidung trägt, die werden in der Schrift getötet. Sagt er selbst. Die Transvestiten verfielen der Todesstrafe. Was das zu bedeuten hat, davon will ich jetzt nicht reden, das hat eine tiefere Bedeutung. Ja. Und wenn ein kleines Kind mit Hosen rumläuft, ein kleines Mädchen, so ist das ja nicht so schlimm. Aber die Sache hat tiefen Hintergrund. Nur so viel. Heute hat Israel Weiberregimenter mit Maschinenpistolen in Männeruniformen, die ausgebildet werden als Soldaten. Und das ist vor Gott ein Gräuel und wird nach der Schrift mit dem Tode bestraft. Darum seht ihr, in diesen Dingen erkennt ihr, dass Israel noch nicht die Stellung einnimmt, die es einmal einnehmen wird, wenn es dem ganzen Gesetz, dem ganzen Wort Gottes gehorsam wird. Aber der Paulus, der war ja ein Jude und ist doch errettet worden. Ja, wie kommt das, dass er als Jude errettet wird und Israel in seiner Gesamtheit nicht errettet? Er war eine vorzeitige Geburt und war ein Programm für Israel. Und so wie er der Feind Jesu Christi, der glühendste Liebhaber des Sohnes Gottes wurde, so wird einmal Israel, wenn es errettet wird, der glühendste Evangelisten-Missionar werden, den es überhaupt gibt. Können wir daheim bleiben? Das mal so. Und insofern ist Paulus ein Modell, nicht nur für die Gemeinde, die da ist der Leib des Christus, wozu er gehört, sondern auch für Israel, die einmal ist das Weib des Christus. Paulus ist für beide ein Modell. Drittens, Paulus ist auch der oder die Hypotypus ist das Modell, das Vorbild für die Nationen, für die Völker als solche. Denn wir gehören ja einem Volk an, aber ganze Völker werden jetzt noch nicht gerettet. Kein Volk ist als Gesamtheit gerettet. Keines. Das erste Volk, das in einer Gesamtheit gerettet wird, en bloc, das ist Israel. Und dann im tausendjährigen Reich, dann werden die Völker kommen, aber mit Heuchelei und Schmeichelei und werden sich unterwerfen, damit es ihnen gut geht. Und wenn sie nicht kommen und bringen ihre Abgaben nach Jerusalem, da lässt Gott sich regnen. Und da kommt sie schon. Das ist eine ganz andere Sache. Heute werden keine Völker errettet. Es gibt kein christliches Deutschland. Oder ist München eine christliche Stadt, die aus lauter Christen besteht? Und so gibt es kein christliches Volk. Und da ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder. Und vor Gott ist auch der einfache Amerikaner nicht besser als der einfache Russe. Vor Gott nicht. Da ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder. Dass die russische Regierung so gottfeindlich ist, das kann der einfache Russe nicht. Der erste Mensch, der auf deutschem Boden, nachdem ich heimgekehrt war aus Kriegsgefangenschaft, den ich zu Jesus führen durfte, das war ein russischer Lehrer. Er wurde getötet, um seines Glaubens in den Tod zu schlagen, als er heimgekehrt war in seiner Heimat, in der Ukraine. Ja. Und ich habe noch mehr Freunde gehabt, die Russen waren. Glaubt ja nicht, dass der russische Mensch schlechter ist als der deutsche Mensch. Glaubt ja nicht, dass der Ostzonale schlechter ist als der Westzonale. Es ist nämlich umgekehrt. Ich weiß, was ich sage. Aber ich will niemand anklagen. Höchstens nicht. Ich lese jetzt zwei Schriftstellen vor, aus denen hervorgeht, Paulus ist ein Modell für die Nationen, für die Völker als solche. Ich lese Römer 11, 13 und Römer 15, 16. Zunächst Römer 11, Vers 13. Da steht geschrieben: Ich sage euch den Nationen, insofern ich der Nationenapostel bin. Petrus und Johannes waren die Apostel Israels, aber er war der Nationenapostel. Insofern ich der Nationenapostel bin, ehre ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise, die mein Fleisch sind, nämlich Israel, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge, erreicht, indem er den Nationen das Heil gibt von der Messias, Jesus Christus, die Israeliten, die doch eigentlich den ersten Anspruch auf ihren Messias haben. Aber er ist auch der Nationenapostel, Kapitel 15, Vers 16, noch dazu, ein Diener Jesu Christi Jesu bin ich für die Nationen, priesterlich dienend am Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm wäre. Er wird auf einmal die Nationen en bloc als solche, die wird er einmal erretten, im Anbruch im tausendjährigen Reich vorübergehen. Dann werden ja alle Gewalten der Hölle und Satan selbst wieder losgelassen und dann kommen Kämpfe, an denen sich die Dämonenheere der Himmel beteiligen, die in die Millionen gehen. Und dann wird alles zerstört und alles verbrennt. Aber die Nationen werden wieder errettet. Auch die Völker werden wieder einmal da sein. 70 Völker! Wüsste Israel! Deshalb lagert Israel an den 12 Brunnen und den 70 Palmbäumen. Und deshalb waren die Söhne Israel 70 nach der Zahl der Nationen. Und deshalb gibt es 70 Engelfürsten. Und jedes Volk hat seinen Engelfürsten. Israel hat den Israel. Und jedes Volk hat seinen Engelfürsten. Und die setzen sich in den Lufthimmel auseinander. Und unsere Gebete, die greifen da ein. Der Engelfürst von Persien zum Beispiel, der hat einmal 21 Tage den Daniel, der den Erzengel Michael festgehalten, dass er nicht zu Daniel kommen konnte, in den Lufthimmel. Was sind das für Dinge? Was sind das für gewaltige Dinge? Und da ist auch Paulus der Prototyp, der Darsteller für die Nation. Noch einmal, Gemeinde, Israel, Nation. Jetzt kommt Nummer 4. Paulus ist auch ein Modell für die Errettung der Engelwelt. Und ich habe vorhin schon angedeutet, das Gesetz ist gegeben durch die Engelgeschäfte. Die Engel haben mit Erlaubnis Gottes nach dem Willen Israels das Gesetz auf Israel gelegt. Denn Israel sagte, alles was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Anstatt zu sagen, nur Gott, wir waren ungehorsam und dennoch hast du uns durchgetragen. Gott sagt, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe, wie auf Adlerflügeln. Und obwohl ihr ungehorsam wart, ich habe euch immer wieder weitergeführt. Und dann sagt Israel, alles was Gott gesagt hat, nicht wird er tun, das wäre Glauben gewesen. Sondern wollen wir tun, das ist Selbsterlösung und Gesetz. Das müssen wir einmal verstehen, das verstehen die wenigsten. Da haben wir schon so viele Leute darüber gesprochen, klugen Leuten, hohen Leuten, gelehrten Leuten, keine Ahnung davon. Sagt, aber bitte lesen Sie das doch einmal nach, glauben Sie denn das? Nun ja, das steht ja da, aber das kann man nicht so wirklich nehmen, das. Und ja, was soll man dazu sagen? Nein, nein, dazu hat sein Wort nicht gegeben. Das Wort ist klar und es ist wahr, was er sagt. Aber ich will euch jetzt einige Schriftstellen nennen, aus denen hervorgeht, dass Paulus ein Modell ist für die Engel. Das sind die Mächte, die nicht gefallen sind. Das sind die Mächte, denen Gott noch Torheit zur Last legt. Gott legt seinen Engeln Torheit zur Last, den heiligen Engeln. Ja, da haben auch viele eine ganz falsche Auffassung, wie den süßen Engelchen, die da auf den Bildchen sind, mit dem Goldrand, mit ihren Flügelchen, mit ihren Krügelchen in der Gangen. Das ist eine Lästerung von Majestäten. Die Engel sind gewaltige Mächte und der unterste Dämon, der könnte mit einem Schlag, wenn er dürfte, die Lichter ausmachen und das Dach wegstecken und könnte den Satan schmeißen. Der geringste Dämon. Aber Gott erlaubt es nicht. Gott erlaubt es nicht, weil Jesus stärker ist als die Finsternismächte. Und weil wir den Finsternismächten sagen dürfen, weichet, ihr seid besiegt, Jesus ist Sieger. Und da haben sie keine Macht. Wenn wir uns wieder das Blut Jesu Christi stellen, haben wir sie. Anders nicht. Anders sind wir verlorene Leute und enden in der Schwermut und enden in ihrem Haus oder im Selbstmord. Dahin wollen uns diese Mächte treiben. Und zwar die Licht- und die Finsternismächte. Aber ein paar Worte jetzt zunächst über Punkt 4. Paulus, ein Typos, ein Modell für die Engel. Ich lese Philipper 3, Vers 6, nur ein paar Stellen. Ich lade absichtlich die Stellen auf, damit ihr seht, dass ich euch Gottes Wort verkündige. Gottes Wort. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Tadellos. Ich war eifrig, so eifrig, dass ich die Gemeinde verfolgte und umbrachte. Und im Gesetz war ich tadellos. Auch die Engel sind tadellos im Gesetz. Denn das Gesetz ist geistlich für die Geisterwelt. Ich aber bin fleischlich. Die Engel haben kein Fleisch und Blut wie wir. Aber wir, das sind alles Dinge, die werden wir, wenn Gott Gnade schenkt, noch in kommenden Jahren, wenn Gott Gnade schenkt, wenn der Herr nicht bald kommt und er ist erlaubt, die werden wir diese tieferen und höheren Wahrheiten noch im Einzelnen besprechen. Heute kam ein Thema, wurde mir vorgeschlagen, von treuen Geschwistern, ich soll doch mal über das Thema reden, die Errettung der gefallenen Geisterwelt. Das, ja, dafür gibt es eine Fülle von Bibelstellen. Aber ich habe nicht den Mut. Wir wollen langsam vorwärts gehen. Ganz langsam. Nur mit der Schrift. Und kein Wort sagen, was über die Schrift hinausgeht. Und nichts bezeugen, was nicht in der Schrift klar niedergelegt ist. Also noch einmal. Hiob 15, 15. Hiob 15, 15. Auch ein wunderbares Kapitel, das ich seit Jahren immer wieder lese. Hiob 15, 15. Dort steht geschrieben. Siehe, auf seine Heiligen vertraut Gott nicht. Und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Damit sagt Gott, seine heiligen Engel, er vertraut ihnen nicht. Er weiß, sie irren sich, sie begehen Torheiten. Und die Himmel, von denen heißt, der Himmel ist wunderschön, und die Heiligen sich recht verstehen, sie gehen Hand in Hand am kristallenen Strand. Ah, wie wunderschön. Salat, du bist recht, ist gar nicht wahr. Gar nicht wahr. In den Himmel sind jetzt noch Kämpfe, gewaltige Kämpfe. Sein Kampf in den Himmel. Und die Engel, die noch nicht wiedergezeugt sind, das ist eine unserer Zukunftsaufgaben. Wir werden das all ins Leben zeugen. Aber darüber ein andermal. Sind nicht rein in seinen Augen. Und auf seine Heiligen vertraut er nicht. Wer es nicht glaubt, dem lese ich dazu noch eine andere Stelle dazu. Hiob 4, Vers 18. Hört. Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Die es gut gemeint haben, die geeifert haben, die gesagt haben, das wäre noch schöner, wenn wir diese Menschheit da unten nicht in Ordnung bringen könnten. Da ist durch der Engel geschöpft das Gesetz gekommen. Und was hat das Gesetz zustande gebracht? Das Gesetz richtet den Zorn an und bringt nichts zur Vollendung. Das Gesetz weckt die schlafende Sünde. Das Gesetz macht die Sünde überströmen. Wenn kein Gesetz da wäre, gibt es doch keine Sünde. Wenn auf einem Schrank 20 farbige Gefäße stehen und der Vater sagt, ihr könnt überall die Gefäße nehmen und spielen und reingucken. Aber eines, das Rote, das dürft ihr nicht nehmen. Was meint ihr, was, nach welchem Gefäß die Kinder greifen? Ja, warum denn? Sind doch nur 19 andere da? Warum denn gerade am Morgen? was verboten ist und was man verbietet, das will man. Wenn Kinder spielen, man hat eins ein Spielzeug. Und ein anderer hat auch ein Spielzeug. Und das ist das, das schmeißt man so weg und nimmt das haben. Der hat so lange geschrien und gestritten und gezerrt und ihn leer gemacht, bis dann der Vater oder die Mutter explodieren oder. Naja. Ich bin alter Opa, ich weiß das. Und so sind die Menschen auch, und so sind die Völker auch, und so sind die Engel auch, und so sind die Dämonen auch. Sie sind nicht anders. Man sieht das, wenn man merkt, dass die Großen dieser Welt, dass sie genauso dumm sind wie wir Kleinen. Da war ich erlöst, da ist alles scheu von mir abgefallen. Und meine Angst und Minderwertigkeit hat sich verwandelt in Freude und Seligkeit. Jawohl, das darf ich bezeugen. Ich will lesen noch ein anderes Wort. Nehemiah 9, Vers 6. Jawohl, Nehemiah 9, Vers 6. Esra Nehemiah. Da heißt es. Du bist der da ist. Jaweh, das heißt Allverfügender. Du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer. Also die Himmel, der Himmel, wir haben Heerscharen, Gewalten, Mächte. Unten Finsternisgewalten, das sind die Fürsten der Gewalt der Luft. Und dann die Strategen, die Engelgewalten. Der Himmel, Himmel und all ihr Heer. Die Erde und alles, was darauf ist, die Erde und die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du zeugst dieses alles ins Leben. Sie werden ins Leben durch einen Zeugungsakt gerufen. Und diesen Zeugungsakt der Liebe, den üben wir, die vollkommene Gemeinde, die an ihrem Haupte hängt, führen wir diese Zeugungsakte der Liebe aus. Das ist unvorstellbar groß. Und zwar, wer wird ins Leben gezeugt? Die Himmel, zweitens der Himmel, Himmel, drittens all ihr Heer, viertens die Erde, fünftens alles, was drauf ist, fünftens die Meere und sechstens alles, was drin ist, und dies alles zeugst du ins Leben. Und das Heer der Himmel betet dich an. So steht da. So steht hier. Und das glauben wir Wort für Wort. Ich wollte nur zeigen, dass diese Engelmächte auch ein Vorbild haben, und das ist Paulus. Paulus hat ihn gefetzt, hat ihn Eifer, hat ihn gehorsam, hat ihn sturen Ausführen der Gebote, ist er zum Mörder und Verbrecher geworden. Dass er die zarten Christen, 15-jährige Mädchen, hat er um ihres Glaubens willen verbrennen lassen. Wir kennen die aus der Kirchengeschichte, wie der damaligen Urchristenheit Menschen unglaublich heroisch, heldenhaft. Sie haben verbrennen lassen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Sie haben hinflachen lassen. Sie haben einfach nicht gesagt, Fluch über Jesus. Und haben die Weihrauchkugel nicht geworfen. Da haben sie gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Dann wirst du getötet. Dann tötet mich. Das ist Glaube. Ja. Und das hat Paulus gemacht. Er hat sie dorthin geführt, nicht aus Bosheit und Schlechtigkeit, sondern aus dem Bewusstsein, ich stehle dem Gesetz, ich stehle dem, was vorgeschrieben ist, ich stehle Gott und dieser Türmannsohn da, das ist ja ein Schwindler gewesen. Hat er geglaubt. Der Paulus hat als junger Student, sicher, mit anderen Studenten ist er mal rausgegangen von der Universität in Jerusalem und hat sich mal diesen Wanderprediger Paulus angeguckt. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil geschrieben steht, wenn wir auch den Christus dem Fleische nach gekannt haben, so kennen wir ihn so nicht mehr. Jetzt sehen wir den verklärten, verherrlichten Gottessohn. Mit dem haben wir es zu tun. Und er hat ihn dem Fleische nach gekannt. Aber abgelehnt! Abgelehnt! Verworfen! Nach dem Gesetz. Höchstens. Paulus ist ein Bild für alle Feinde Gottes, weil er der größte Feind war. Und das waren alle anderen, höchstens die zweitgrößten Feinde. Ja, Ihr werdet ehrlich fragen, war denn der Hitler nicht viel schlechter als der Paulus? War denn der Stalin? War denn der Genghis Khan? War denn der Napoleon? Waren die nicht viel schlimmer und grausamer als der Paulus? Wenn Paulus sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, er war der größte aller Sünder, da war er der größte aller Sünder. Und wir dürfen unsere menschlichen Maßstäbe moralischer und gefühlsseliger Art nicht anlegen an Gottes Wort. Ich lese noch einmal, bitte erlaubt mir das, aus 1. Timotheus 1, den 13. und den 15. Vers, damit ihr das jetzt vielleicht schon ganz anders hört als vorhin. 1. Timotheus 1, 13 und 15. Gott hat den, oder Jesus Christus hat den, der vorher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war in den Christen. Vers 15. An mir in den Dienst gestellt. Der 15, letztlich nicht an mir. Der 15, Jesus Christus ist die Welt gekommen, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erstrangigste bin. Der Vornächste. Als ich ein kleines Kind war, in der Konfirmandenstunde, und ich habe gehört, Paulus war der Vornächste der Sünder. Und ich dachte, ach, der war vornehm. Paulus hat das vorgestellt. Aber das heißt der Erstrangigste, der Allergrößte, der vor den anderen steht. Paulus war der größte Sünder. Und ich habe schon manchem, der verzweifelt vor mir saß und hier seine Sündengeschichte voll Gräuel und Feuer ausgepackt hatte und gesagt habe, ich bin der größte Sünder, für mich gibt es keine Rettung, ich bin der größte Sünder. Also halt, ich bin nicht der größte Sünder. Der größte Sünder ist nämlich bereits vor 2000 Jahren errettet worden. Hört Sie mal zu, ich lese es Ihnen mal vor. Und dann habe ich Ihnen diese Stelle vorgelesen. Also sehen Sie, Sie sind höchstens der Zweitgrößte. Aber ob Sie der sind, das ist auch nicht ganz sicher, denn es könnte ja sein, dass ich der Zweitgrößte bin. Obwohl ich früher ein braver Buch war. Dummer. Meine lieben Freunde, Paulus war der Größte aller Feinde. Ich lese euch Römer 11, Vers 1. Ihr sollt hören, dass das Gottes Wort ist, was ich hier bezeuge, mit diesen gewaltigen und scheinbar gewagten Behauptungen. Ich sage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Das kommt nicht in Betracht. Das sei ferne. Das ist ein starkes Wort, das Paulus aufgebaut. Das sei ferne. Weg damit, das kommt nicht in Betracht. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Denn wenn ganz Israel verstoßen wäre, dann wäre ich ja auch verstoßen, denn ich bin ja ein Jude. Aber ich bin ja errettet, und zwar war ich ja der größte Sünder. Und so ist Paulus ein Bild für all die kleineren Sünder, die hinter ihm sind. Sodass sie sagen, wenn der Paulus, der Saulus errettet wurde, diese wütende Bestie der Kinder und Jünglinge und Mädchen und Frauen und Alte und Junge umbringen ließ, wenn der errettet wurde, dann kann ich auch errettet werden. Denn ich habe nie einen Menschen mit Bewusstsein umgebracht. Viel überzeugter sind wenige, die mit Bewusstsein einen Menschen umgebracht haben. Einige werden wohl ungeborenes Menschenleben getötet haben. Ich habe auch Fälle erlebt in der Seelsorge, dass Frauen und Mädchen verkleidet als Schwester, Krankenschwester, durch Injektionen andere getötet haben. Aber das sind Dinge, die sind erledigt vor Gott. Sie brauchen vor kein weltliches Gericht mehr. Ich sage nur, man kann Dinge erleben, die sind unglaublich. Gibt es für solche Leute auch noch Rettung? Für alle gibt es Rettung! Die Feinde. Ich lese Philipper 3, Vers 5. Ich will euch klar den Gedanken durchführen und biblisch belegen, wofür Paulus ein Typus ist. Philipper 3, 5. Da steht geschrieben, beschnitten am achten Tage, vom Geschlecht Israel, vom Stamme Benjamin, Hebräer von Hebräern, Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger. Meine Lieben, Paulus ist ein Bild für alle Feinde Gottes. Benjamin heißt, der Benjamin ist ein reißender Wolf, wer hat das gesagt? Der Jakob hat das gesagt, der Vater. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen der Raub Erbeute und bringt um. Und am Abend verteilt reiche Schätze. Und so hat Paulus an dem Morgen seines Lebens, in seinen jungen Jahren, wie ein reißender Wolf alles zerrissen, was nicht mit seiner gesetzlichen Frömmigkeit übereinstimmte. Und der alte Paulus am Abend seines Lebens hat die größten Schätze verteilt, von denen ich euch ja auch einige zu geben versuche in meinen Bibeltagen. Meine lieben Freunde. Ja, weiter. Ich nenne noch ein Wort. Apostelgeschichte 26, 10 und 11. Apostelgeschichte 26, 10 und 11. Da steht geschrieben. Ihr wisst, was ich in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich ins Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern Vollmacht dazu bekommen habe. Der hat sich Vollmacht streiten geben lassen. Und dann ist losgezogen. Und wenn sie umgebracht wurden, gab ich meine Stimme. Hat Stimmrecht gehabt im Sinedrium, im Hohen Rat. Im Hohen Rat durften nur verheiratete Männer sein. Und Paulus war im Hohen Rat. Ihr werdet sagen, ich habe nie was von seiner Frau gelesen. Ich auch nicht. Aber ich weiß, das ist ein Gesetz, dass im Hohen Rat nur Verheiratete sein dürfen. Und ich weiß, 1. Korinther 7 hätte nie ein Mann schreiben können, der nicht verheiratet war. Vielleicht hat ihm gesagt, der Kerl ist verrückt geworden, religiös wahnsinnig und ist durchgegangen. Da hat sich Paulus nicht vor ihr auf die Knie geworfen. Da sagt, liebe Frau, bleib doch da, ich will ja nicht mehr so viel in der Bibel lesen und will ja nicht mehr so, ich gehe ja also mal mit ihr ins Kino, bleib doch da. Und so. Hat er nichts gesagt. Lass fahren dahin! Ja, das sind Probleme. Ich deute nur an, in welche Probleme uns Gottes Wort hineinstellt. Und Lösung, völlige Lösung verspricht. Ich muss aber langsam zum Ende kommen. Sechstens, Paulus ist ein Vorbild für Christus. Das werden wir gleich verstehen, wenn ich sage, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus hat sein Leben weitergelebt in dem Paulus. Er war ein Christusdarsteller, wunderbarer Art. Und dafür könnte ich eine ganze Fülle von Bibelstellen nennen. Er nennt seine Briefe prophetische Schriften. Nennt Paulus seine Briefe, im Römerbrief. Und Prophetie ist Darstellung Gottes. Und wenn Paulus schreibt, ich sehne mich nach euch allen mit dem Herzen Christi Jesu, was ich vorhin schon anführte, oder wenn Paulus sagt, auf der Erste danke ich für euch, ununterbrochen, dann müssen wir sagen, mein lieber Paulus, ununterbrochen kannst du auch nicht danken. Du musst auch mal schlafen, du musst auch mal schaffen und hast auch mal Zahnweh. Also so geht das ja nicht. Aber in seiner Eigenschaft auf Christus, der ununterbrochen für uns betet, der ununterbrochen für uns dankt. Und dadurch verstehen wir, dass Paulus als Christusdarsteller uns einen Einblick gibt, was Jesus jetzt tut. Jesus tat in viel größerem Maß und Umfang das, was Paulus im Kleinen als Vorbild tat. Paulus sagt, mich verlangt sehr, zu euch zu kommen. Ich danke für euch alle Tag und Nacht, ununterbrochen. Und was er da tut, danken und sehnen und verlangen, ist ein Bild dafür, eine Darstellung, für den, der einmal Gottes Gedanken göttlich denken kann, wie sich Jesus nach uns sehnt, wie Jesus für uns dankt. Bruder und Schwester, jetzt, während ich spreche, sitzt Jesus der Rechten des Vaters und dankt für dich. Er dankt, Vater, ich danke dir, dass du mir den und die gegeben hast. seitdem ich das kapiert habe, Jesus dankt für mich beim Vater. So wie Paulus dankt für die Römer oder für die Korinther oder für die Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher und so weiter. So wie Paulus im Irdischen gedankt hat für die Einzelgemeinden, dankt Jesus in noch viel größerem Maße für seine Gesamtgemeinde, also auch für dich und für mich, den Vater. Und so wie Paulus sich sehnte, zu ihnen zu kommen, endlich einmal nach Rom zu kommen, endlich einmal dorthin zu kommen, um sie zu sehen von Angesicht zu Angesicht und zu begrüßen und mit ihnen zu weinen und mit ihnen zu lachen. So wie Paulus, in noch viel größerem Maße sehnt sich Jesus nach dir. Jesus ist erfüllt voller Sehnsucht, dass er endlich dich sieht, in seine Arme schließen und dir den Kuss der Liebe geben darf. Kannst du das jetzt fassen? Könnt ihr es fassen?
Ja.
Wollt ihr es glauben?
Ja.
Bitte tut's. Es ist der Reichtum, es ist das Glück eures Lebens, wenn ihr das versteht. Paulus, ein Darsteller des Christus. Und so könnte ich euch noch viele, viele Beweise liefern. Ich komme aber zu meinem achten und letzten, da unser teurer Bruder Vosseland uns noch ein Schlusswort sagen wird. Mein letzter Punkt heißt, Paulus ist ein Darsteller für Gott, den Vater. Ich nenne euch dafür drei von vielen Beweisen. Drei. Denn jede Wahrheit wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Ich lese euch zuerst vor aus einem der wunderbarsten Briefe, aus dem sogenannten Vaterbrieflein. Das ist der Philemonbrief. Ein wunderbares Schreiben. Da lese ich euch einige Verse vor. Philemon, welches Kapitel? Welches Kapitel? Das hat nur eins, ja, der hat nur ein Kapitel. Ja. Philemon, Vers 10 bis 16. Hier ist folgendes beachten. Ein Sklave war durchgebrannt und das war ein Verbrechen. Das wurde entweder mit dem Tode oder mit schlimmer Strafe geahndet. Das war Diebstahl und Raub, wenn ein Sklave sich wegstahl von seinem Herrn. Er war rechtmäßig Eigentum seines Herrn. Und dieser Sklave, der kam zufällig in dasselbe Gefängnis, wo Paulus war. Und da hat Paulus sich mit ihm abgegeben und hat ihm das Evangelium verkündigt und da kam er zum Glauben. Und da sagt Paulus, so, und jetzt, wenn du entlassen wirst aus dem Gefängnis, gehst du wieder heim zu deinem Herrn und bringst ihm einen Brief mit. Ich schreibe dir einen Brief, den nimmst du mit. Und da hat der Sklave den Brief genommen und ist heim zu seinem Herrn, von dem er durchgebrannt war. Und dieser Brief ist der Philemon-Brief. Vielleicht lest ihr ihn jetzt noch einmal mit ganz anderen Augen. Und da lese ich aus diesem Brieflein, lese ich Vers 10 bis 16. Ich bitte für dich, mein Kind. Paulus war der geistliche Vater. Und der Sklave war sein Kind, sein geistliches Kind, denn er war durch ihn zum Glauben gekommen. Ich bitte für dich, mein Kind. Und so sagt Gott zu uns, mein Kind. Sagt der Vater, sagt mein Kind. Mein Kind kann nur ein Vater sein. Du bist Gottes Kind. Wenn du dein Leben dem Herrn gegeben hast und wenn du es ihm erst jetzt in dieser letzten Abendstunde gäbest, dass du noch keine Vollgewissheit hast, jetzt, während du es zuhörst, dann bist du ein Kind Gottes. Und dir stehen ungeahnte Weisen und Herrlichkeiten offen, von denen du gar keine Ahnung hast. Ich bitte für dich, mein Kind, dass ich gezeugt habe in den Banden Onesimus, der mir einst unnütz war, jetzt aber mir nützlich ist, den ich zurückgesandt habe. Er ist mein Herz. Das Wort heißt mein Inneres oder meine Eingeweide. Gott achtet dich wie sein eigenes Herz und achtet Israel wie seinen Augapfel. Du bist sein Herz. Wenn eine Frau oder ein Mann zu seiner Frau sagt, mein Herz, oder eine Mutter zu ihrem Kind, mein Herz, das sagt Gott zu dir und mir. Paulus als Darsteller Gottes. Er ist mein Herz, welches ich bei mir behalten wollte. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. Paulus wollte den Sklaven behalten. Sagt aber nein, das will ich nicht. Ich gebe ihn dir zurück. Vielleicht, und jetzt kommt ein Wort, das ist unsagbar. Vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen. So sind auch wir eine Zeit von Gott getrennt gewesen. Wir waren all gottlos. Und so ist auch für ihn das Weltall eine Zeit lang getrennt gewesen von Gott. Heute noch die gottlose Welt. Vielleicht ist er deswegen für eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest, nicht länger als einen Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Wenn wir errettet werden, sind wir Brüder Jesu Christi und sind wir Kinder des lebendigen Gottes und sind geliebte Brüder in Gott und mit Gott. Ohne Sünde und Errettung wären wir nie in die ewige enge Stellung zu Gott gekommen, in die Seligkeiten und Herrlichkeiten und Gottes Wonnen, als dadurch, dass wir eine Zeit lang in Nacht und Sünde und Grauen und Angst und Schwermut gewesen sind. Und dann errettet wurden und dann Gott viel, viel, viel näher kamen, als wenn wir nie gefallen wären. Vielleicht ist er deshalb eine Zeit lang getrennt gewesen, dass du ihn wieder hast, aber nicht mehr als Sklave. Wenn er jetzt heimkommt, ist er nicht mehr dein Sklave, dann ist er dein geliebter Bruder und du bist sein Bruder. Und wenn wir heimkommen, du nicht, und wenn das Weltall heimkommt, sind wir Glieder und Brüder Gottes und Gott ist alles und in allem. Habt ihr das verstanden? Glaubt ihr das? Wieder am Ende. Paulus, ein Darsteller für alle. Für die Gemeinde und für Israel. Für die Nationen und für die Engel. Für die Feinde. Für Jesus und für Gott, den Vater. Alles, alles, was da ist, dargestellt durch Paulus, das Modell für alle. Auch dein Modell und mein Modell. Was steht uns groß bevor? Unsagbar. Oh Gott, mein Gott, ich kann es nicht fassen, was das wird für Wonne sein. Amen.
Als nächstes folgt ein Auszug eines Vortrags von Bruder Heller über das Thema Gebet und Anbetung.
Anbetung hat nicht mehr mit mir zu tun. Das Gebet hat mit mir zu tun. Er hilft mir, dass ich mich bekehre und dass ich heilig werde und dass ich dir dienen darf und dass ich und dass ich und dass ich und dass ich und dass ich. Das ist das Gebet, das ist ganz auf dich bezogen. Das darüber hinaus kommen die wenigsten Leute. Das meinst du nicht. Frommer Krampf. Und das zweite ist die Fürbitte. Die denkt nicht an das Ich, die denkt an das Du. Denk an meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester, meine Kinder, meine Enkel und meine Freunde und Nachbarn. Und da denkt man an das Du. Das ist Heiligtumsgemäß. Das ist schon besser. Aber noch besser ist, nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben. Mein Ruhm ist in dir allein. Ich will, du bist, dich muss ich haben. Ich will, ich muss für dich nur sein. Das ist Anbetung. In der Anbetung vergisst man alles Geschöpfliche. Erstens das Ich. Und zweitens auch den Du. Und da kommt man zu dem Er. Ihn anschaut. Vergisst man das andere und überwindet es. Das ist Anbetung. Und solche Anbeter sind derart selten, dass der Vater sie suchen muss. Der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wer nicht den Vater anbetet, der nicht dahin gekommen ist, dass er den Vater, von dem ja der Sohn ausgegangen ist und zu dem der Sohn zurückgekehrt ist, den Vater alles findet, der ist doch kein Anbeter in vollständiger Sorge. Bitte, ich lese ein Wort Jesu, Johannes 4,23, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wesenhaften Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater sucht solche. Die sucht er. Bettler hat er gesucht. Lieber Gott, ich will da auch kein Volk vorher haben. Amen. So, wenn ich 500 Mal, dann werde ich halt dann bekomme ich aber kein Wort Kraft. Da ist alles schwindelig. Ja? Ja, glaubt ihr, dass es solche Leute gibt?
Ja.
Ja? Ja? Du hast doch einen Putz? Nein, du hast keinen Putz. Meine Brüder, das sind heilige Dinge. Das ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, dass ein Mensch ein Anbeter Gottes wird. Dass er weder seine Frömmigkeit bestaunt, seine eigenen, noch seine eigenen Leiden beklagt, sondern dass er den Vater anbetet. Und Christus war ein Anbeter und der Krippe bis zum Kreuz. Und wenn wir das können, uns selbst und unseren Jammer und unsere Ehetragödien und unsere Familiennot und unsere Schwachheiten und unser eigenes Ich vergessen, indem wir den Vater anschauen und ihn versenden, immer wieder und immer wieder und immer wieder eine heilige Übung haben, dann sind wir erlöste Menschen und dann können wir den Vater ansehen. Vater, ich danke dir für alles, für Freude und Leid, für Tränen und Lächeln und Leuchten, für alles. Du machst alles wohl. Vater, ich danke dir. Du wirst sein Alles in allem. Du wirst alles herrlich hinaus. Weg hast du aller Wege, an Mitteln und Wegen. Wenn wir das alles haben und sehen und immer wieder in Liebesumgang mit Gott stehen, dann kann der Heilige Geist dieses Amt ausführen. So, jetzt nenne ich noch drei Ämter, ganz kurz, dann schließen wir. Das Anbeten des Vaters war das fünfte Amt, jetzt kommt zum sechste. Der Heilige Geist hat ein Lehr- und Erinnerungsamt. Das Lehramt lässt uns hineinschauen in Gottes Herz und Gedanken, und das Erinnerungsamt holt uns alles, was wir einmal erkannten, was wir einmal wussten, was uns an der Bewegung geglückt hat, was wir aber vergessen haben, das holt uns wieder heraus und heraus aus unserem Bewusstsein. Das ist das Erinnerungsamt und Lehramt des Heiligen Geistes. Kapitel 14, Vers 26, Johannes 14, 26, und da steht geschrieben, der Sachwalter oder der Paraklet, das ist der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Der Heilige Geist hat ein Lehramt und ein Erinnerungsamt. Er lehrt uns alles. Lehren heißt, ja, das soll ich übersetzen, etwas innerlich zum beglückenden Aufleuchten bringen, das unser Besitz und unsere Freude wird. Das heißt, es ist eine Lehre. Ja, das heißt Didaskai. Das ist von einem ganz alten Wort aus Indien. Das heißt das. Etwas innerlich zum Aufleuchten bringen, zu einem glücklichen Aufleuchten. Das ist Lehre. Nicht, was wir machen, wir Schullehrer. Einmal 1, 2 und 2 und 2, 4, das ist kein Lehren. Im göttlichen Sinn ist Lehren etwas viel Größeres. Und das Lehramt hat der Heilige Geist. Das Lehramt und das Erinnerungsamt. Alles, was wir einmal hörten in einer Wortverkündigung, alles, was man durch unsere Seele zog an Erkenntnissen, was wir alles wieder vergessen haben, das wird wieder lebendig und herausgeholt. Das ist auch Erinnerungsamt des Heiligen Geistes. Das ist wunderbar! Dann Nummer 6, Nummer 7. Der Heilige Geist wird das, was kommt, was in der Zukunft liegt, uns verkündigen. Kapitel 16, Vers 13b. Johannes 16, 13b. Die Kommenden dir wird er euch verkündigen. Oder das Kommende, aber im Urtext steht hier eine Mehrzahl. Die Kommenden wird er euch verkündigen. Das heißt nicht, im Jahr 1963 ist die Entrückung und im Jahr 1970 wird Tausendjährige Reich aufgerichtet. So heißt das nicht. So heißt das nicht. Sondern wir sehen ganz große Zusammenhänge, aber drei Punkte, die hat Gott uns verschlossen. Das war nicht das so. Das muss man festhalten. Aber wir wissen doch, was kommt. Wir sehen großen Endziele hell aufleuchten. Wir wissen einmal, was in der Weltall geschieht. Das ist hier. Und wir wissen, dass Gott seine ganze Liebe und Gnade einmal entfalten wird an all seinen Wesen. Das wissen wir auch. Das Kommende wird er uns erfüllen. Der Heilige Geist verkündet uns das Kommende. Und der Blick des einfachen, glaubenden Menschen viel gewaltiger und größer als der aller Politiker der Welt genommen, als der aller Kerngugger. Was Sie da sehen, wir sehen viel mehr, wenn wir dieses Wort haben und wenn der Heilige Geist uns durch dieses Wort das Kommende aufschließt. das ist doch wunderbar, das ist doch Siebte und jetzt noch ein Achtes. Noch ein Achtes. Jawohl, ich werde sagen, ja Bruder Heller, willst du noch darüber hinausgehen? Jawohl, ich will noch ein Stück höher gehen. Und lese euch vor Kapitel 16, Vers 13a. Die erste Hälfte von diesem Vers. Hinaus. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Alles, was Gott ihm sagt, und Gott ist sein Sohn und seinem Heiligen Geist, sein ganzes Leben, seine sämtlichen Gedanken, alle seine Kräfte, alle seine Freuden. Gott entleert sich völlig in den Sohn. Und der Sohn beauftragt mit allem, was er wissen hat, den Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn geschickt ist. Und in wie viel Wahrheit leitet er uns hinein?
Nein.
Alle Wahrheit. Das heißt nicht, wir wissen alles. Das heißt das nicht. Und so werden wir in alle Wahrheit hineingeleitet. Stückweise, stufenweise. Und es gibt kein Gebiet im ganzen Weltenhall. Es gibt nichts im Universum, was wir nicht durch den Glauben, durch das Wort, durch den Gehorsam innerlich schauen und erfahren dürfen. Alle Wesenhaftigkeit, alles Wesenhafte, denn das Wort Wahrheit heißt Wesenhaftigkeit, wird uns durch den Heiligen Geist vermittelt. Jetzt habe ich euch 8 grundlegende Ämter des Heiligen Geistes nach dem Johannesevangelium genannt und fasse sie noch einmal zusammen. Nach dem Johannesevangelium hat der Heilige Geist
4 endet dieser Auszug.